Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 24. Februar und wir sprechen darüber, warum ihr den Zollzirkus getrost ignorieren könnt, enttäuschende Ausblicke von FMC und MTU und das Schreckgespenst der Börsenstunde Anthropic. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Nach der nervösen Stimmung wegen der Zollunsicherheiten und vor allem natürlich der KI-Angst, die irgendwie alles auf Talfahrt schickt, was von der KI wegdisruptiert werden könnte, ist heute endlich mal wieder ein bisschen Durchschnaufen angesagt an den Märkten. Mal schauen, wie lange der Frieden heute hält, denn heute Nacht gibt es die State of the Union-Rede des Präsidenten im Repräsentantenhaus. Einmal im Jahr ein schönes Schauspiel und er hat schon angekündigt, it's going to be a long speech, we have so much to talk about. Es wird also ein wilder Rundumschlag werden, die Prognose treffe ich mal und da ist natürlich wie immer alles möglich.
Tja, Trump wird sicher einiges sagen, nicht nur zur Lage der Nation, deswegen auch der Titel der Rede, sondern auch zur Lage bei den Zöllen nach dem Supreme Court Urteil vom Freitag. Und er wird darüber sprechen, was die Regierung als Alternativen so im Köcher hat. Vorab gab es erstmal ein wenig Erleichterung. Der neue globale Zollsatz für Exporte in die USA liegt erst einmal bei 10%. Am Wochenende hatte Trump ja noch 15% ins Spiel gebracht.
Exportunternehmen aus Europa und Asien atmen da natürlich auf. Allerdings ist das Zollthema bei aller Dominanz natürlich im Moment in den Schlagzeilen gar nicht so kriegsentscheidend für die Wirtschaft und auch die Börse. Wenn natürlich nicht ein neuer Liberation Day oder sowas um die Ecke kommt. Warum der Zollzirkus nicht so wichtig ist, welche Risiken jetzt viel größer sind und warum das dem Aufschwung an den Börsen trotzdem keinen Abbruch tun sollte, dazu gleich mehr in unserer Rubrik im Fokus mit einem spannenden Kurzinterview mit dem Kapitalmarktstrategen Joachim Schallmeier.
Für den Moment kehren wir aber nochmal kurz zur aktuellen Marktlage zurück. Nachdem Nikkei und Südkoreas Kospi-Index heute Morgen wieder kräftiger zulegen konnten, war auch in Europa heute Durchatmen angesagt. Nicht zuletzt wegen des niedrigeren Zollsatzes. Für den Stock 600 und den CAC 40 ging es nach dem kräftigen Minus gestern heute leicht nach oben. Der DAX hat am Nachmittag wieder den Sprung über die 25.000 Punkte Marke geschafft, brachte das Plus aber nicht in den Feierabend und schloss, jetzt kommt's, 5 Punkte im Minus.
Ja, das war ein überschaubares. Das hätte man jetzt auch irgendwie versöhnlicher haben können. In den USA sind natürlich auch die US-Indizes heute am Nachmittag erstmal in die Erholungsrallye gestartet. S&P und Dow Jones legen um 0,8% zu. Nasdaq und der Nebenwerteindex Russell 2000 gewinnen mehr als 1%. Und um das Entspannungsbild noch ein bisschen abzurunden, der VIX, wir hatten es gestern davon, der die Volatilität des S&P 500 misst, legt nach dem sprunghaften Anstieg gestern heute wieder den Rückwärtsgang ein mit einem kräftigen Minus von mehr als 7%. Also wie gesagt, Durchschnaufen ist angesagt.
Als wäre nichts gewesen. Vor allem auch bei einigen Softwareunternehmen war Durchschnaufen angesagt, die zuletzt ja ziemlich unter die Räder gekommen sind, weil die Angst umgeht, dass die KI ihr Geschäftsmodell zerstört. Heute konnten vor allem die Aktien von Salesforce, DocuSign und ServiceNow zulegen. Auslöser war eine Meldung des KI-Startups Anthropic, das angekündigt hat, dass der KI-Agent Claude Cowork jetzt an DocuSign angedockt werden kann. Auch Salesforce und ServiceNow arbeiten mit Anthropic zusammen.
Das Startup gilt derzeit eigentlich als ziemlich großer Software-Schreck und jagt regelmäßig die Aktien der großen Anbieter auf Talfahrt. Gestern Nacht hat es IBM, The Big Blue, quasi das Uralt-Schwergewicht erwischt mit einem Kursrutsch um 13%, nachdem Anthropic verkündet hat, dass sein Tool Claude Code, die haben da verschiedene Tools, automatisiert helfen kann, alte COBOL-Systeme zu modernisieren. Die Programmiersprache, wer sich erinnert, kommt ja eigentlich aus den späten 50er Jahren, ist aber tatsächlich heute immer noch extrem weit verbreitet. Von Airlines über Bankautomaten steckt das Ding irgendwie immer noch drin und IBM verdient daran natürlich seit Jahrzehnten kräftig mit. Jetzt geht die Sorge um, dass damit ziemlich schnell Schluss sein könnte.
Ja, vielleicht auch irgendwann mal Zeitpunkt für Innovation in dem Zusammenhang.
Absolut.
Auf der jüngsten Anthropic-Konferenz, auf der neue Updates verkündet wurden, die die Kurse bewegten, wurde auch Thomson Reuters erwähnt. Der Fachmedienkonzern betreibt eine eigene KI-Plattform namens CoCounsel, auf dessen Basis Anthropic einen Agenten gebaut hat. Heute verkündete Thomson Reuters, dass sich bereits 1 Million Fachleute für CoCounsel angemeldet hätten. Er soll in den Bereichen Recht, Compliance, Steuern, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung eingesetzt werden können. Also relativ umfangreiches Anwendungspotenzial. Für die Aktie ging es deshalb heute um mehr als 12% nach oben.
Ja, und ich sehe da doch da ein paar nervöse Menschen, denn das sind Branchen, in denen sehr hohe Rechnungen gestellt werden. KI soll ja auch was Gutes haben. Aber das zeigt natürlich alles, dass der Milliardenzauber aus KI-Investitionen und auch zukunftshalb nach wie vor wirkt an der Börse, wenn man halt auf der richtigen Seite arbeitet, also entweder als Disrupteur unterwegs ist oder natürlich als Empfänger des ganzen Investitionshypes. Der Chipkonzern AMD sicherte sich jetzt einen neuen Multimilliardenauftrag über KI-Chips von Meta. Für bis zu 60 Milliarden Dollar will Zuckerberg AMD-Chips kaufen und zwar in den kommenden 5 Jahren. Außerdem könnte sich Meta auch noch mit bis zu 10% an AMD beteiligen.
Es muss nicht immer Nvidia sein.
Ja.
Solche Modelle haben wir in den vergangenen Monaten ja schon ein paar Mal gesehen. OpenAI hatte mit AMD einen ähnlichen Deal abgeschlossen und Nvidia macht es ja gerne andersrum. Man kauft sich bei den Kunden per Kapitalerhöhung ein, damit die genug Geld haben, um die eigenen Chips zu kaufen. Für AMD ist der Deal natürlich eine gute Sache. Vorbörslich schoss die Aktie heute um 15% nach oben. Am Nachmittag lag der Kurs dann noch bei knapp 8% im Plus.
Für Meta, einer der großen Hyperscaler, ist das die zweite große Ankündigung innerhalb kürzester Zeit, denn letzte Woche verkündete das Unternehmen noch Millionen an Nvidia-Chips nutzen zu wollen und hat auch eine entsprechend neue Vereinbarung mit dem Chipkonzern verkündet. Obwohl sich Meta das alles leisten kann, ist die Börse nicht mehr so richtig in Feierstimmung bei dieser Art von Wachstumsgeschichte, denn heute verliert die Aktie leicht 0,2% und ist auf Sicht von einem Jahr mittlerweile leicht im Minus. Und damit aber natürlich, muss man fairerweise auch dazu sagen, immer noch besser unterwegs als ein Großteil der Magnificent Seven in diesem Jahr.
Da haben wir ja auch gestern schon drüber gesprochen.
Ja.
Zu den Gewinnern der Sektorrotation in diesem Jahr gehört auch die Baumarktkette Home Depot. Seit Jahresanfang hat die Aktie um 13% zugelegt, ganz ohne KI und ehrlicherweise auch ohne großes Wachstum. Heute geht es fast 4% bergauf, nachdem die Zahlen für das vergangene Quartal besser waren als erwartet. Und auch die Prognosen für dieses Jahr hat Home Depot bestätigt.
Die Baumarktkette rechnet mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Ebene. Jetzt mal alle festhalten, von 0-2%. Das hat die Börse heute gefeiert. Ist nicht viel, aber es besteht eben die Hoffnung, dass sich die Lage jetzt wieder deutlich bessert. Frühjahr ist für Home Depot High Season. Das ist wie bei uns natürlich auch. Es wird wieder gehämmert und gebohrt und gegattelt. Und die Lage am Wohnimmobilienmarkt entspannt sich in den USA leicht, da auch so langsam die Kreditzinsen etwas runterkommen.
Unterstützung gab es heute dafür auch vom US-Konsumentenvertrauen, das sich im Februar überraschend kräftig erholt hat. Vor allem die Erwartungen an die kommenden Monate bewerten die befragten Haushalte deutlich besser, da die Lage am Arbeitsmarkt weiter entspannt ist. Aber die hohen Lebenshaltungskosten, eine steigende Inflation sehen die Verbraucher nach wie vor als großes Risiko für ihre wirtschaftliche Lage an. Das wird für die Trump-Administration noch ein wichtiges Thema in diesem Jahr bis zu den Midterm-Wahlen im November.
Zwei große Verlierer hier in Europa müssen wir eigentlich noch ansprechen. Loser des Tages ist heute Fresenius Medical Care. Die Aktie verliert rund 7%, obwohl FMC nach einem Sparprogramm gute Zahlen fürs vergangene Jahr eigentlich abgeliefert hat. Das operative Ergebnis stieg um 23%. Allein im 4. Quartal lag das Ergebnis plus sogar bei 44%. Die Dividende soll überdies auch noch leicht erhöht werden.
Enttäuscht waren Anleger aber vom Ausblick für dieses Jahr. Sind nicht immer so gnädig wie bei Home Depot. Da ist bei Fresenius Medical Care nämlich ziemlich die Luft draußen, denn 2006 will FMC einen Umsatz in etwa auf vorheres Niveau erreichen. Das Ergebnis soll im mittleren einstelligen Prozentbereich über oder unter vorheres Niveau liegen. Zu wenig, um in diesem Umfeld an der Börse zu punkten.
Ja, das gleiche Kunststück vollführte heute übrigens auch MTU Aero Engines. Das ist der zweite ganz große Verlierer in Europa heute. Der Triebwerksbauer überzeugte eigentlich auch mit guten Zahlen fürs letzte Jahr. Der Umsatz stieg um 16%, das Ergebnis sogar um fast 30%. Der Rekordgewinn führt zu einer saftigen Erhöhung der Dividende. Statt 2,20 Euro je Aktie sollen 3,60 Euro ausgeschüttet werden. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung. Trotzdem geht es für die Aktie heute in den Sinkflug, mehr als 6% verlor MTU, weil sich Investoren am eher schwachen Ausblick störten, vor allem was die Entwicklung des Cashflows angeht, aber es zieht sich eben doch durch diese Berichtssaison, wir haben so oft drüber gesprochen, wer nicht durch die Bank gut abliefert, wird gnadenlos abgestraft.
Machst du nix.
Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Wir haben es angesprochen, zwischen Zollzirkus und KI-Angst nimmt die Unsicherheit an den Märkten doch etwas zu im Moment, auch wenn heute natürlich die Börsenstimmung eigentlich ganz solide ist. Fangen wir mit dem Zoll hin und her wieder von vorne an. Muss man deswegen eine große Korrektur fürchten? Oder wie kann man sich am besten eigentlich in diesem ganzen Umfeld aufstellen mit seinem Depot? Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit einem spannenden Gast und zwar Joachim Schallmeier. Er ist Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank und einer unserer Lieblingsgäste hier bei der Mission Money. Wir haben letztes Jahr auch ein tolles Live-Event zusammen durchgezogen, weil er, das muss man sagen, der Joachim, die Märkte wirklich sehr, sehr genau beobachtet und sachlich und auch unaufgeregt die aktuelle Lage einordnet. Und deswegen wollen wir gleich mal einsteigen. Sag mal, Joachim, Freitag hat der Supreme Court Trumps Zölle einkassiert. Übers Wochenende verkündete dann ja der entzürnte Präsident, dass es halt 10% oder 15% Zölle für alle Länder geben soll. Und obwohl weder das Urteil
natürlich... Ja, Verunsicherung ist genau das Stichwort. Das ist natürlich das, was der Markt nicht mag. Und es ist vor allen Dingen eine Verunsicherung auf der Unternehmens-, Einzelunternehmensseite. Also das ist ja furchtbar, ja. Wenn Sie heute Exporteur sind, und dann haben sie permanent neue Vorschriften, neue Formulare, die sie ausfüllen müssen und so weiter. Also das ist natürlich wirklich ein Wahnsinn, ja, und keine schöne Umgebung, ja. Aber davon mal abstrahiert für den gesamten Kapitalmarkt. Und das ist ja dann das Relevante, wenn wir sagen, okay, welche Auswirkungen hat es jetzt wirklich auf die großen Börsenplätze, auf die großen Aktienindizes und so weiter. Da ist Stand heute jetzt erstmal diese Entscheidung relativ spurlos an den Märkten vorbeigegangen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil also erstens hatte man damit gerechnet, dass der obere Gerichtshof da negativ entscheidet. Man war also darauf vorbereitet. Und das Zweite ist, die Märkte haben doch ein Stück weit mittlerweile gesehen, wie die Zölle eingesetzt werden, nämlich eher als politisches Druckmittel, ja, als dass sie tatsächlich einen riesigen Unterschied jetzt in der Wirtschaft und auch in den Einnahmen der USA machen würden. Also man muss das ein Stück weit runterkochen, diese Bedeutung der Zölle am Ende des Tages für die Weltwirtschaft und für die US-Wirtschaft und so in dieser Kombination erwartet und in der Summe eigentlich nicht groß genug, als dass es einen Unterschied machen würde. Und das erklärt schon, warum die Märkte, und zwar nicht nur der Aktienmarkt, sondern ja auch der Rentenmarkt, ja, und auch die Währung im Grunde genommen genau da stehen, wo wir Freitag vor dieser Entscheidung vom Supreme Court waren. Und das zeigt schon, es ist eine Unsicherheitskomponente, aber die anderen Dinge, die fundamentalen, die sind einfach nicht groß genug.
Ich hatte da gestern, ich habe es gestern auch im Podcast schon gesagt, so ein schönes Interview gelesen mit Ed Yardeni, kennst du ja auch, Wall Street Legende. Der meinte, also bis letzte Woche war quasi der Zoll in der Hand der Administration ein Sledgehammer, also ein Vorschlaghammer. Und jetzt ist es doch eher so ein Gummiknüppelchen. Das hat's eigentlich ganz gut getroffen. Also das ist so ein bisschen diese Wucht, damit alle möglichen politischen Themen durchzusetzen. Da ist ein bisschen die Schlagkraft in Zukunft raus, ne?
Absolut.
Was ja gut ist.
Absolut, ja. Und das wird halt das Spannende sein, was jetzt sozusagen dann gezogen wird, ob man eine Alternative hat. Und man gibt natürlich damit auch ein Stück weit, ja, man sieht ja, wie die Europäer möglicherweise dann reagieren, also darauf jetzt pochen, ja, ein Vertrag ist ein Vertrag und ein Deal ist ein Deal, auch die Chinesen. Also es ist natürlich etwas, was nicht nach dem Geschmack von Trump sein kann, auf gar keinen Fall. Und deswegen ist natürlich das Risiko auch da, dass tatsächlich irgendetwas anderes, irgendeine andere Maßnahme hier dann für diese Verhandlungen als Drohkulisse aufgebaut wird. Und das ist natürlich diese Unsicherheit, mit denen der Markt insgesamt leben muss. Aber rein jetzt diese Zollthematik tatsächlich, ja, rein diese Zollthematik, die hat einfach von der Dimension her nicht das Potenzial, die Wirtschaft jetzt wirklich deutlich zu schwächen, auch die globale Wirtschaft deutlich zu schwächen. Und deswegen sind die Reaktionen relativ verhalten. Aber eine Restanspannung sollte da sein, denn ich sehe es genauso, wenn man im Grunde genommen sein Hauptschwert hier stumpf geworden ist, dann ist die Versuchung wahrscheinlich schon groß, mit was anderem weiterzukämpfen. Denn die politische Agenda wird ja weiter verfolgt werden von der Administration. Und deswegen gilt es jetzt auch nicht einfach zurücklehnen, sondern da genau beobachten, was als nächstes kommt.
Jetzt haben wir ja in diesem Jahr schon gesehen, dass wir eine deutlich höhere Volatilität bekommen haben, gar nicht so sehr auf, wenn man jetzt so auf den VIX schaut oder den VDAX alternativ, aber so unterschwellig. Wir haben sehr viele, sehr starke Reaktionen, zum Beispiel auf Unternehmenszahlen, also so diese, sagen wir mal, Volatilität unter der Vola sozusagen. Da hat sich schon wahnsinnig viel bewegt, auch im Vergleich zu den letzten ein, zwei natürlich sehr ruhigen, in Anführungszeichen, Jahren. Dass wir viele sehr starke Reaktionen sehen. Es braucht nicht viel, damit der Markt enttäuscht ist. Oder natürlich auch bei den absoluten Highflyern auch nochmal to the moon. Auch nach oben gibt es das. Würdest du davon ausgehen, dass wir in den nächsten Monaten, und das ist jetzt quasi gar kein Zollthema, eine eher höhere Volatilität erleben werden in diesem Gesamtmarkt?
Ja, bitte. Also das, was du jetzt ansprichst, ist eigentlich für mich das, für die Markteinschätzung wirklich das interessantere Thema als das Thema Zölle. Ja, also beim Thema Zölle, wenn wir auf dem aktuellen Unwissensstand sozusagen bleiben und Stand der Verunsicherung, dann ist es kein großes Marktthema mehr. Ja, es sei denn, es wird jetzt irgendwas Neues wirklich hervorgezaubert, dann könnte sich was verändern, aber also das viel, viel größere Thema für die mittelfristige Einschätzung des US-Aktienmarktes ist tatsächlich dieses Rotationsthema. Ja. Und da findet ja gerade so ein Selektionsprozess statt. Grundsätzlich ist das eine positive Entwicklung. Ja. Denn wir haben natürlich diese unglaublich cash-generativen und auch gewinnstarken Unternehmen, die halt diese unglaublich großen Investitionen stemmen, ja. Also, wenn wir eben mal schauen, Mag7 investiert irgendwie 8 bis 850 Milliarden pro Jahr in eben Infrastruktur, ja, in Investitionen. Aber, die können sich das leisten, ja. Das ist der Punkt. Wir haben eben dann ein Verhältnis von Cashflow zu Investitionen. Rund die Hälfte sind Investitionen. Die Hälfte können eben für Aktienrückkäufe und Ähnliches verwendet werden. Also wir haben da tatsächlich die Situation, dass wir eben stark Cashflow-generative Unternehmen haben, die eben auch unglaublich viel investieren. Werden die ab irgendeinem gewissen Punkt überinvestieren? Ich denke schon, ja. Und genau da rennt der Markt ja zurzeit eben nicht in so eine blinde KI-Euphorie rein, sondern der Markt selektiert da ziemlich genau und erkennt, naja, also was ihr da macht, ist wahrscheinlich eine riesige Überinvestition. Und wenn wir erstmal diese Infrastruktur stehen haben, die Rechenzentren, dann ist es eine Commodity, ja. Und wenn es eine Commodity ist, dann werden aus diesen Wachstumswerten sozusagen eher mal die Versorger der digitalen Welt, ja. Und Versorger werden anders bewertet als ein Wachstumsunternehmen. Also das ist gerade dieser Prozess, der da stattfindet. Ja, wir haben unglaublich Investitionen. Die Investitionen können getätigt werden, weil es Cashflow ist. Es sind also nicht aufgrund von Verschuldung. Haben wir eine Überinvestition? Wahrscheinlich schon. Und müssen wir die Unternehmen in Zukunft anders bewerten? Also die nur eine Infrastruktur bereitstellen, die müssen wir mit Sicherheit anders bewerten. Ja, und das ist der Prozess, der gerade stattfindet. Grundsätzlich ist der positiv, weil kein blinder KI Euphorie und Optimismus da ist. Aber die Frage ist, gelingt diese Rotation, ohne den Gesamtmarkt runterzubringen? Ja, das ist das Stadium.
Oder sagen wir mal, man nimmt jetzt die Übereuphorie, die schon durchaus vorhanden war, jetzt so langsam wieder ein bisschen raus. Ne? Das ist ja eigentlich quasi eher das Ding. Würdest du sagen, dass oder mitgehen, wenn ich sage, dass eines der, sagen wir mal, schwarze Schwan ist natürlich ein falscher Begriff, aber Tail Risk, so nennt man das im Englischen immer so schön, dass einer von den Hyperscalern, sprich von den Großen, mal sagt, oh, vielleicht haben wir es doch überdreht, wir nehmen mal ein bisschen weniger Geld in die Hand. Würdest du vermuten, dass das gefeiert wird oder es würde dieser, sagen wir mal, Sorge oder auch Angst ordentlich Nahrung geben?
Also, ich denke, das ist natürlich schon für die jetzigen Highflyer-Aktien, ja, die ganz stark von diesem Trend profitiert haben, wird es natürlich erstmal bedeuten, dass die Kurse da erstmal korrigieren werden, ja. Also auch wenn uns Nvidia dann sagt, es würden deutlich weniger Chips in den Prognosen drinne stehen, weil einfach die Hyperscaler weniger ausgeben und so weiter, dann hätten wir in diesem ganzen Universum natürlich erstmal Druck, ja. Ich glaube aber vielmehr, dass es so langsam ausfadet, ja, dass wir also jetzt nicht von einem Quartal zum anderen plötzlich sehen, oh, da wird gar nichts mehr investiert, sondern wir haben jetzt ja auch in der Berichtssaison zum vierten Quartal gerade gesehen, dass die Investitionspläne eher nochmal über dem liegen, was die Analysten erwartet haben, ja.
Ja.
Und ich rechne auch nicht damit, dass jetzt im Q1 plötzlich bekannt gegeben wird, dass hier deutlich auf die Investitionsbremse getreten wird. Und dementsprechend gehe ich mal fest davon aus, dass das so ein auf der Zeitachse einfach ein langgestreckter Prozess ist und wir am Ende des Tages für die reinen Infrastrukturanbieter, also die nur so ein Rechenzentrum betreiben, die werden in einem Jahr ganz anders bewertet sein als heute. Die Frage ist, ob eben auf dieser Zeitachse irgendwo ein Unfall passiert, ja. Und das ist das, was jetzt die nächsten Monate sehen werden. Ich glaube, dass das zugrunde liegende, was hier am Markt passiert, eher positiv zu bewerten ist. Denn für mich wäre es deutlich schlimmer, wenn wir in diese blinde Euphorie jetzt einen Börsengang nach dem anderen reinsehen würden. Aber diese Thematik sehen wir aktuell nicht, sondern der Markt hat Angst, nicht nur vor den Infrastrukturanbietern, sondern vor allen Dingen auch das, was die KI-Anwendung dann mit einzelnen Geschäftsmodellen macht. Da wird ja jetzt Woche für Woche sozusagen ein ganzer neuer Sektor auf den Prüfstand gestellt. Ja, Software war es jetzt zuletzt. Also man geht da schon sehr differenziert drinne vor und das ist dieser Selektionsprozess. Am Ende des Tages kommt es natürlich nicht auf diese Rechenzentren an, sondern auf das, was durch diese Rechenzentren durchfließt. Das werden ja die interessanten Geschäftsmodelle sein. Und das wird sich tatsächlich dann in den nächsten Jahren zeigen. In diesem Übergang wird es natürlich eine höhere Volatilität geben. Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast, Peter. Wir sehen einfach jetzt eine deutlich erhöhte Volatilität auf Einzelaktienebene, ohne dass das unbedingt den Aufwärtstrend am Gesamtmarkt zu Fall bringen muss. Das ist auch übrigens unser Bild. Er wird sich natürlich nicht in der gleichen Dynamik weiterentwickeln, aber wir erwarten schon, dass wir diese Rotation sehen und der Gesamtmarkt kann das aushalten.
Ich habe mit Joachim natürlich auch noch darüber gesprochen, welche Tech-Segmente denn jetzt funktionieren, welche Sektoren in dieser großen Rotation in diesem Jahr besonders gut laufen könnten und welche Märkte jetzt interessant sind, um sein Depot breiter aufzustellen, was in diesem Umfeld aus Joachims Sicht absolut ratsam ist. Das komplette Interview gibt es ab jetzt für euch auf YouTube zu sehen, auf unserem Kanal bei der Mission Money. Schaut da also unbedingt mal rein. Den Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch in den Abend. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.